Hi, wir sind live.
Wir sind live, Alter, erzähl.
Fantasy Football, Bro. Ich habe es in die Playoffs geschafft in meiner Liga.
Nein. Mit CMC als Number One Overall Pick, Mann. Ja, hast du es trotzdem?
wir haben einen Flickenteppich an Roster. Ich sage es dir ehrlich, ich habe gut hustlen müssen, aber hier ist der Unterschied zwischen Leuten, die so Fake-Football-Wissen haben und Leute, die wirklich Football-Wissen haben, so wie ich.
Du kannst mir nicht erzählen, Leute, als mit Fantasy-Football irgendwas mit Football-Wissen zu tun hat.
Leute, die Football-Wissen haben, so wie ich, okay. Ich habe nämlich ein paar Entscheidungen treffen müssen. Ich habe keine Running Backs gehabt, natürlich. Ich hab den Running Back von Denver, ich habe den jungen Bull hier von den Giants, Tracy, mir geholt. Nice. Und dann aber der Key-Player, den ich gesigned habe für mein Fantasy-Team, Adam Thielen, Carolina Panthers, die Jungs werden gerade heiß, Digga. Mm. Gute, glaube ich, 17 Punkte oder sowas kurz eingefahren letzte Woche, nice, obwohl die gegen eine Top-Ranked-Defense gespielt haben.
Ja, Digga, Panthers, Alter, wie heißt der Quarterback?
Bryce Young.
Alter, was macht er denn gerade für ein Comeback, Digga?
Ja, Mann. Dein Guy. Supporter der ersten Stunde, Marken Sotscher. Niemand kann dir vorwerfen, dass du auf den Bandwagon hinterher draufgejumpt bist, weil du bist Supporter der ersten Stunde.
There you go. Nee, aber ganz ehrlich, Mann, ich liebe es zu sehen, Mann. Dass der Junge, da irgendwas ist geklickt in seinem Kopf, dass er sagt, ey, the confidence is back, weißt du? So scheiß auf die Naysayer, die Haters, Alter. Ich mach mein Ding. 2 Wochen auf der Bank gesessen und boom. Back, Alter.
Wo wir beim Thema sind, scheiß auf die Naysayer, scheiß auf die Haters. Wir haben einen Gast dabei diese Woche. Wir machen das Intro gleich, aber auch für mich einer der Leute, der dieses Jahr ein bisschen was durchgemacht hat. Es war nicht immer gut. Sicherlich waren da einige Leute dabei, die auch gesagt haben, hey, keine Chance mehr, ist vorbei. Aber er hat seinen Weg zurückgefightet. Willst du was fragen? Sag mal was ins Mikrofon.
Ich bin froh, dass ich jetzt wieder dabei bin. Auf jeden Fall. Ist natürlich nicht so cool, wenn man, sag ich mal, verletzt ist und nicht genau weiß, halten die ihr Wort, dass ich wieder zurück kann, aber ist auf jeden Fall cool, jetzt wieder zurück zu sein.
Ihr hört schon, Leute. I'm Dialekt. Er ist ein Fellow Bayer. Let's go. Bayern ist in the house, aber let's go. Let's go. Bayern in the building. Let's go. Mir, son, mir. Leute, was geht ab? Alter, herzlich willkommen zurück bei Game Changers, offiziell Episode 36. Und wie ihr schon gehört habt, wir haben einen Special Guest am Start. Fellow Bayer, Julius Welschow, der neueste Steeler. Bruder, danke dir fürs Zeitnehmen. Danke, dass du hier bist, Alter.
Let's go.
Wie geht's dir, Mann?
Gut, danke für die Einladung.
Gerne, Alter. Wir haben uns echt gefreut, Mann. Ich denke, es ist eine richtig, richtig coole Episode, die wir euch vorbereitet haben, weil, Digga, Steelers, Mann. Bei euch läuft es gerade, Mann.
Ja.
Und da wollen wir auf jeden Fall später einsteigen, aber als erstes mal einfach ein bisschen zu deiner Story, Mann. Alter, du hast eine bisschen, wie wir alle aus Deutschland kommen, aber einfach eine, wie ein Jakob, Alter, helf mir aus. Also eine
Unconventional,
da ist das Wort, Mann.
Eine unkonventionelle Story.
Genau.
Viele Aufs und Abs, viele Umwege, wie es bei uns meisten Europäern eben läuft, aber nie aufgegeben, nie aufgehört. Lass ein bisschen drüber reden, wie du hier rübergekommen bist, wie dein Weg im Football lief.
Genau, also sag mal, vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier mit euch in einem Podcast sitze und über Football quatsch. Ich war eigentlich ursprünglich ein Skifahrer für 12 Jahre, von 5 bis 17 Jahre alt.
Crazy. Ja aus,
der aus Bayern, ist krass.
Aus Bayern, 20 Minuten zum Spitzingsee.
Okay.
Klassisches Fußball und Tennis, wie viele Deutsche. Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker und dachte dann so, dass mein Weg eher dann so Richtung Maschinenbaustudium geht und so den klassischen, sag ich mal, deutschen Weg, Ausbildung.
Also es ist schon ein extrem deutscher Weg.
Ja, sehr, sehr.
Ja.
Alter, unkonventionell. Und jetzt bist du bei den Steelers. Irrsinn, genau. Alter. Okay, erzähl weiter. Krass.
Und dann war ich halt, wie auch viele Deutsche machen, nach der Realschulabschluss wollte ich ins Ausland. Meine ältere Schwester hat es gemacht, bei einem Familienfreund in North Carolina war die, ein Freund von meinem Opa. Und der hat auch einen Sohn, der ist in Jacksonville, Florida. Der war auch ein Tenniscoach und ich habe Tennis gespielt.
Duval,
ja,
let's go. Duval County,
ja. Ja, und da war ich dann da, habe mit dem ein paar Workouts gemacht. War dann auch das erste Mal bei einem Footballspiel bei den Preseason Game von den Jacksonville. Also es war mein erstes.
Bis zu dem Zeitpunkt null Ahnung von Football.
Null Ahnung von Football. Noch nie. Von mir war das auch für wahrscheinlich viele Außenstehende dieser Sport mit komplizierten Regeln, wo sie alle hintereinander laufen. Und genau.
Und wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
15, 16. Ja,
krass,
16.
Ja.
Und er meint halt dann, wir haben ein paar Workouts gemacht, hat mir einen Ball geschmissen, so dass ich wahrscheinlich College Football spielen könnte nach seiner, sag ich mal,
Analyse. Erzähl mal so size-mäßig, wie groß warst du zu der Zeit?
Also auch so wie jetzt ungefähr 1,98 circa, aber halt wirklich eher eine Stange. Also vom Skifahren her braucht man nicht viel Gewicht. Also ich war echt auch immer einer, der sich schwer getan hat, an Gewicht zuzulegen.
Ja.
War im Tennis vorteilhaft, groß und hat eine gute Range gehabt. Und genau, er meinte halt dann, ich sollte mal anfangen, Football zu spielen, weil er mit meiner Size und meinem Speed denkt, dass ich Chancen habe fürs College. Und keine Ahnung, als Deutscher ist ja Fußball, fängt man immer an, wenn man 5, 6 Jahre alt ist, wenn man es wirklich schaffen will.
Ja.
Da habe ich mir auch gesagt, ja, ich kann es gerne mal probieren, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt hier das Zeug habe, ich weiß nicht mal die Regeln so ungefähr, College Football zu spielen. Ich bin jetzt schon 15, 16 Jahre alt, das wäre ja dann in 2 Jahren. Aber dann bin ich zurück nach Deutschland, habe meine Ausbildung gemacht in Rosenheim, habe dann da angefangen bei den Rosenheim Rebels.
Ja.
Eigentlich als Tight End, weil man sieht ja oft immer nur von den Receivern, wie sie die ganzen Catches machen und ich wollte halt auch der sein, der die Bälle fängt. Ja. Ich weiß dann noch in einem Winterprogramm beim Bankdrücken meinte ein Coach von mir, willst du nicht Defensive End spielen? Und habe ich gesagt, was ist ein Defensive End?
Also, hey Coach, ich mach's gerne, aber muss mir halt erklären, was das überhaupt bedeutet.
Genau, und dann habe ich halt beides gespielt und habe gemerkt, dass Defensive End, keine Ahnung, ich mehr confident war, also mit so, ist ja eigentlich nur Pass Rush und beim Tight End ist ein bisschen Route Running und ein bisschen, keine Ahnung, für mich war es zumindest damals vom Kopf her oder noch mehr zu verstehen als jetzt Defensive End. Und
absolut.
Ja. Hab dann auch bei der Bayern-Auswahl ausprobiert für beides und Defensive End wurde ich dann auch genommen, nachdem ich.
Go Warriors.
Go genau, Warriors. Nachdem ich ein Jahr Football gespielt habe und hab dann auch gemerkt, dass ich da als Defensive End bessere Chancen habe. Ich weiß nicht, der Smokey, Coach Smokey, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, Thomas Rauch.
Thomas Rauch. Klar. Er meinte auch, dass ich gutes Potenzial habe für das, dass ich gerade angefangen habe. Und genau, hab dann ja bei den Rebels gespielt und dann am Ende auch noch bei den Cowboys, weil die halt vom Level dann ein bisschen höher noch waren.
Ey, ich würde mal ganz kurz, ich würde ganz kurz ein bisschen früher einhaken, Digga. Was ich schon wieder gehört habe, direkt, dass es halt irgendwie eine Person gebraucht hat, die dir mal vorgeschlagen hat oder dir gesagt hat, hey, ich glaube, du könntest College spielen. Mhm. Und das hat dich auf einmal auf halt einen Weg im Leben gebracht, wo wenn du dich jetzt umschaust, dir denkst, hey krass, hätte dir damals nicht jemand so diesen kleinen Schucker gegeben in diesen Pfad eben rein, dann wärst du jetzt vielleicht, keine Ahnung, der beste Industriemechaniker, Maschinenbauingenieur oder sowas in Rothenburg oder in Oberfranken, aber
in
Niederbayern, sorry, Wiesbaden. Ja. Hey, ihr bayerischen. Wiesbach, eure bayerischen Städte, okay, das ist alles dasselbe am Ende des Tages.
Ja, Jakobs aus Stuttgart, er ist ein Hater.
Ja. Aber, Digga, Respekt erstmal dazu, auch den Sprung in die Bayern-Auswahl in deinem ersten Jugend-Football-Jahr zu schaffen, ist ein, glaube ich, Indiz dafür, wie gut deine Grundathletik war. Also du hast vielleicht mit dem Sport noch nichts zu tun gehabt, aber clearly vom Skifahren und vom Tennis und Fußballspielen war da ein bestimmtes Level da, dass du dem dann dein Unwissen sozusagen überwinden konntest und trotzdem geballt hast.
Das ist ein krasser Punkt, weil ich denke, einfach schon fürs Skifahren, aber auch für vor allem Tennis, musst du ein krasser Athlet sein. So Footwork beim Tennis, das ist schon, das bringt auf jeden Fall Voraussetzungen, dass du auf jeden Fall Football transferieren kannst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch so, wie Jakob gesagt hat, so, ich kann mir noch genau den Moment vorstellen. Es war nach dem Workout in Florida, ich war fast am Pass-out, also war ich da im Schatten gesessen und wie mir mein Gastvater gesagt hat, ich glaube, du kannst College-Football spielen, dieser Moment einfach, keine Ahnung, der ist so in meinem Kopf auch eingebrannt geblieben. Das sind halt so diese...
Die Schritte. Ja, okay, dann, du hast sozusagen dann in Deutschland angefangen, Jugendfootball zu spielen, erstmal bei einer kleineren Mannschaft, später gingst du der größeren Mannschaft, den Munich Cowboys. Wie ging es für dich aus Deutschland dann in die USA, weil das ist immer so das Bindeglied, das bei jedem anders ist. Jeder muss die Distanz irgendwie überbrücken. Ja. Da würde es mich interessieren, wie du das geschafft hast bei dir.
Es war auch wieder so, sag ich mal, ein Zufall, wo Teamkollegen gesagt hat, wir gehen hier zu diesem, so einem Tryout bei einem Typen, der versucht, Europäer zu helfen, aufs College zu bringen und willst nicht mitkommen. Und habe ich mir auch, ist eigentlich ganz cool, habe mir die Videos angeschaut, der hat schon einem Kind geholfen, wo man sich auch dachte, das ist so dieser Dream, dieser ungreifbare Traum, der da ist, aber wenn die Chance da ist, dass man da mal hingeht. Und dann bin ich da hingegangen, habe dann auch ein paar Workouts gemacht und dann haben wir im darauffolgenden Jahr, war es ich mit noch ein paar anderen Deutschen, welche von Schweden, wir waren ungefähr zu zehnt, haben wir diese College-Tour gemacht, sind nach New York geflogen, haben uns ein Minivan gebucht und sind dann von diesen College-Tryouts von New York bis nach Michigan, Pennsylvania, also waren viele lange Autofahrten und Hotelübernachtungen und Eisbäder. Ich war immer in der Eismaschine mit dem Mülleimer, damit ich mein Eisbad da machen kann. Es war auf jeden Fall, und dann im ersten Camp, weiß ich auch noch, es war ODU, Old Dominion. Es war unser erstes Camp und es war dann auch gleich mein erstes Offer von der Schule und es war auch dieser Moment, wo man wirklich realisiert hat, okay, ich habe jetzt hier ein Offer, also es ist wirklich die Chance.
Krass. Da, ja, Tim, kannst du uns kurz mit in so einen Workout reinnehmen? Wie schaut sowas aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also es ist Riesenschlange, ganzen Eltern mit ihren Kindern und dann halt 10 Europäer, alle mit einem gleichen Shirt, also wir waren da schon, man hat schon gemerkt, dass wir eine Gruppe sind und dann ist
die,
halt...
Die kamen als die European Invaders, Digga.
Genau. Und dann ist halt wie auf so einer, keine Ahnung, im Oberbayern bei uns, da gibt es so eine Viehzuchtshow, wo die Kühe verkauft werden.
Absolut.
Und da fühlt man sich da ein bisschen auch so.
Ich schwör's dir, ich war bei der NFL Combine, genau dasselbe.
Man kommt da rein, sozusagen Hose aus, also halt Gewicht genommen, Größe, Hand, Wingspan, alles, damit man schon diese Grundmaßen hat. Und dann gibt's halt dieses Gruppenwarm-up mit 100, 200 Kindern von der Highschool. Und dann gibt's halt diese klassischen Combine Drills mit 40 Yard Shuttle und dann Position Drills und auch One-on-Ones.
Ich weiß nicht, ob das bei Wyoming, ob ihr diese Sommercamps auch hattet, diese Sommertryouts. In Tennessee war das immer ein Ding, dass die jeden Sommer waren und wir als Spieler haben diese Camps dann auch mit gearbeitet. Also wir waren sozusagen die Leute, die da das Ganze gecoacht haben und wurden dann dafür ein bisschen bezahlt und sowas.
Okay.
Die sind super für, um gesehen zu werden, ja. Aber generell, normalerweise, haben die Coaches da schon die Jungs auf dem Schirm, die sie recruiten, oder Jungs kommen zu diesem Camp nicht einfach aus nirgendwo, sondern die kommen zu diesem Camp jedes Jahr. Das heißt, du kommst zu diesem Camp vielleicht mal als Sophomore, wenn du hier in den USA in der Highschool bist, da nehmen die deinen Namen zum ersten Mal auf, dann sehen die deine Entwicklung, du kommst wieder als Junior, dann sagen sie, oho, bei dem läuft auf einmal was. Schauen dich während der Season an, geben dir dann vielleicht ein Offer, das heißt, oder geben dir ein Offer, wenn du als Senior zu diesem Camp kommst zum letzten Mal, ja. Als Europäer, den niemand kennt, das einfach so bei einem College aufzutauchen.
Vor allem, du überlegst dir, die haben ja keine Ahnung, ob du Football spielen kannst. Die haben ja noch nie Tape von dir gesehen. Die sehen, dass du bist ein Athlet, aber was du auf dem Feld drauf hast, haben wir keine Ahnung. Aber bei dir ist es halt so krass, weil du halt diese Maße hast, die halt einfach mal, du siehst den und der so, boah, das ist so impressive. Direkt gesigned, weißt du, der kann sich bewegen und ist 2 Meter groß. Ja, den können wir coachen, weißt du?
Ja, es ist ja auch so ein Ding bei denen, wenn du gerade sagst Old Dominion. Old Dominion ist zwar Division One, FBS, also eine Schule, die ganz oben mitspielt, aber vielleicht eine, die jetzt nicht ein Recruiting-Hotspot ist.
Klar.
Ja. Das heißt, Wenn die sich einen Athleten finden, wo die merken, okay, den hat noch keine große Schule gesehen,
Genau. Vielleicht
können wir uns den direkt greifen und dann haben wir den einfach und entwickeln ihn von da.
100%.
Weißt du, was die ausschlaggebenden Faktoren waren, für dich direkt bei dem ersten Camp schon ein Offer zu bekommen? Also waren es deine Maße, waren es die Zeiten, die du gelaufen bist oder wie du in den Drills performt hast?
Ich glaube einfach die Zeiten mit den Maßen, die ich habe. Also
ja, nimm uns mal mit rein. Was hast du denn? Zeig mal. Mach mal ein paar Nummern raus.
Muss ich nochmal schauen, aber es waren auf jeden Fall, Broadjump war bei mir immer gut. Also war jetzt 10.
Über 10?
Über 10, ja.
Das ist schon krass, Digga. Du musst überlegen, 6'6, ja. Leute, das ist auf einem anderen Level.
Ja,
du bist 6'6 groß?
Genau, 6'6
also, und 4 Inches. Als Vergleich, ich bin 6'3, das ist so 1,93. 6'6 ist dann schon 2 Meter fast, oder?
Ja. Genau, hat halt auch kein wirkliches Highlight-Tape, also ein bisschen. Also wenn ich jetzt zurückschaue, das war also das Highlight-Tape von der Technik her gleich null, weil alles mit Speed und
alles mit, ich bin einfach ein besserer Athlet als ihr.
Ja, genau, das war ein athletisches Highlight-Tape so ungefähr. Und dann habe ich auch, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, wirklich auch Workout-Videos von mir gepostet. Also, weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich noch Videos, wo ich über einen Zaun, so einen Kuhzaun, meine Side-Hurdles mache. Slackline vom Skifahren, Backflip auf Skis über eine Rampe, also einfach um meine Athletik noch zu zeigen. Und
krass.
Ja, weil es oft so, wenn du im College gehst, dann bist du so der Star oder du bist halt, reden viel mit dir, aber wenn du dann wieder wirklich nach Deutschland bist, ist halt leicht, dass der Kontakt sozusagen verloren geht. Und ja.
Das heißt, um die so ein bisschen an der Stange zu halten und das Interesse warm zu halten, hast du einfach alle Clips, die du hattest, die dich irgendwie athletisch aussehen lassen, gepostet.
Genau.
Ist auch eine gute Strategie, Mann. Ich war selber im Pathway-Programm mit einem Judo-Meister aus Brasilien, dem sein Key-Feature, wie die auf den aufmerksam geworden sind, ist, dass er halt irgendwie 305 Pounds oder sowas wiegt, aber aus dem Stand halt einen Backflip landen kann. Mhm. So, und wenn du solche athletischen Features irgendwie hast, dann kann es nur helfen, solange du dich nicht verletzt.
Ja, Mann. Aber Julius, erzähl mal kurz, okay, du hast dann dein erstes Offer bekommen nach deinem allerersten Tryout. Mhm. Einfach so Mindset-mäßig, war das dann so ein Moment, wo du sagst, hey, damn, ich habe wirklich jetzt so, ich habe es geschafft sozusagen, oder wie, nimm uns da mal mit rein, einfach so das Mindset.
Genau, es war auf jeden Fall, sag ich mal, der Druck, man macht sich ja auch so Druck, wenn man jetzt nur eine Woche, 10 Tage hat, so, wenn da jetzt kein Offer kommt, dann sind die Chancen vielleicht nicht so hoch, jetzt dieses Jahr noch was zu bekommen. Also ich würde sagen, da war auf jeden Fall der Druck schon mal ein bisschen weg, nachdem man gleich das erste Offer bekommen hat. Und ist auch oft nicht eine gute Strategie, aber ist halt hilfreich, wenn man zu einem anderen College kommt. Die fragen halt oft so, hast du schon irgendwelche Offers bekommen?
Klar.
Wenn man da halt dann schon sagen kann und dann, wenn man auch einmal so ein großes Offer landet, dann wollen die alle auf diesen Bandwagon mit draufspringen und sagen, ja, wenn Michigan offert, dann müssen wir ja auch.
Da muss was dran sein am E-Mail. Hundertprozentig, so läuft es. Ja.
Ja,
nehmen uns weiter mit rein. Also nach Old Dominion, wo ging die Reise dann hin?
Genau. Wir waren bei Michigan, Ohio State. Ohio State, weiß ich, war ein ziemlich heißes Camp, dass mir meine Cleats weggeschmolzen sind. Also die Stolle ist abgeschmolzen. Pennsylvania war auch bei Penn State. Hatte ich auch ein sehr gutes Camp. Das war auch einer von den Schulen, wo dieses Stadion einfach diesen Wow-Effekt hat. Ich habe noch nie so ein Stadion gesehen vorher. Und dann auch Eastern Michigan. Also es gibt auch so Satellite-Camps, wo wirklich, weiß nicht, 20 Schulen dir zuschauen. Und bei manchen, so Penn State, sind es wirklich nur Penn State-Coaches und vielleicht noch ein paar andere.
Okay.
Aber ich sag mal so, das erste Offer ODU ist wirklich so, was mir auch im Kopf am meisten, ich weiß jetzt nicht genau, was danach noch kam, aber es waren am Ende dann schon ich glaube, so 10, 15 Offers, die,
ja?
Mit, denen ich raus, ja, mit denen ich rausgekommen bin.
Okay.
Wow, Digga, ja. 2 Meter sein, Digga. Height Privilege nennt man das Ganze.
Ja. Echt, wenn du, Alter.
Es gibt manche Sachen, die kannst du halt nicht coachen und die kannst du dir auch nicht antrainieren. Ja. Und wenn du halt einfach 2 Meter groß bist und dann dich richtig bewegen kannst auch noch, dann hast, du, dann hast du eine Chance.
Absolut. Ja. Jakob, wie viele Offer hattest du?
Ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl, aber bei mir lief das so ähnlich, dass eben halt dieser, ich bin ja in Florida aufgetaucht, einfach aus dem Nirgendwo. Wir haben als Mannschaft ein 7-on-7-Camp gemacht, wo mich direkt die Rivals, also diese Recruiting-Reporter angesprochen haben und sowas, aber ich hatte keine Offer. Die haben mich alle gefragt, hey, you got any offers, any schools looking at you? No, I just got here. So, und dann hat es nach meinem ersten Game in der High School hatte ich einen Teamkollege in der O-Line von mir, dem sein großer Bruder war irgendwie ein Graduate Assistant bei den Idaho Vandals. Gotcha, und der hat dem gesagt, hey, wir haben so einen Deutschen im Team und sowas, schau dich den mal an. Und dann eine Woche später haben die mir angerufen, haben mir ein Angebot gemacht.
Krass.
Und dann ging es jede Woche weiter. Also dann kamen die ganzen anderen Schulen, die in der Conference sind. Dann kam die nächste Schule aus einer anderen Conference, wie ist eine UCF und Tulane. Die waren damals, glaube ich, die American Conference oder sowas. Rutgers, dann haben wir die ganzen Schulen geoffert und darüber kam es dann, dass ich halt ein Schlüsselspiel hatte gegen eine Mannschaft, die einen Haufen Five Stars hatte und da habe ich dann das Tennessee-Offer gesnackt und danach kamen dann einige andere größere Schulen, die dann halt auch irgendwie was wollten.
Nice,
aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Offers, aber 15, besonders wenn da einige von der Big Ten und sowas dabei sind, das ist schon eine Leistung, Mann. Das ist schon, schon heftig.
Auch bei mir das erste Big Ten Offer.
Was, yeah.
Wie viele like Big Time, also Power 5 School Offers hattest du?
Ich müsste nochmal, es war auch das erste Mal, dass ich wirklich Twitter, ich hatte vorher nie Kontakt mit Twitter, wo ich mir meinen Account erstellen musste und mir gesagt wurde, wenn du jetzt ein Offer hast, sofort posten. Und mit denen, aber ich war auf jeden Fall, habe alle Official Visits gemacht, also das erste
gut.
Mal.
Ja. Gut, Mann. Erzähl gut, mal, welcher war der geilste? Official Visits ist schon sehr nice.
Ja, also war, nach jedem habe ich gesagt, okay, hier gehe ich hin, aber, aber mir wurde gesagt, entspann dich, du wirst bei jedem so behandelt, also man wird halt wirklich, ich komme da ins Zimmer mit Plakaten, Postern von mir in Uniform, Kuchen, Cookies, alles. Ich werde abgeholt vom Flughafen, wo man denkt, hier ist, die wollen mich wirklich haben, aber es war dann wirklich bei jeder Uni so. Das war auch nicht, dass ich dann gewartet habe. Aber das erste war UConn, wo ich hingegangen bin.
Okay.
University of Connecticut. War auch, da hätte ich auch noch ein Jahr früher hingehen können, weil ich direkt, die wollten mich wirklich sofort haben.
Ja. Wow.
Und ich war auch schon in einem Alter, ich war jetzt auch, dadurch, dass ich spät angefangen habe im Football, schon älter und da wäre es halt praktisch gewesen, wenn ich dann gleich schon hingehen könnte, aber ich habe dann doch alle Official Visits, also ich war UConn, Temple war ich, Iowa State, Georgia Tech und Michigan.
Nice, was hat am Ende, hat am Ende für dich das ausschlaggebende, das ausschlaggebende Detail, was dich nach Michigan gezogen hat. War das ein Systemding, war das ein Coaching-Ding, war das einfach das Treatment oder die Schule?
Big House.
Alter. Also einmal der Influence von der Mama, dass man eine gute Education hat.
Und die hat gesagt, Michigan?
Ja, Michigan. Also ich hatte ursprünglich bei Georgia Tech committed.
Ja, ich wollte gerade sagen, Georgia Tech ist so die Engineering-Schule schlecht weg. Also da ist es schon Engineering und glaube ich so die ganzen STEM, Mathematik, Ingenieurwesen, da sind die schon Elite drin.
Ja, also Georgia Tech hatte ich zugesagt, der Coach ist auch nach Deutschland geflogen und hat uns besucht. Die machen ja auch die Coaches, die Home Visits.
Krass, Mann.
Und der Anruf da abzusagen, war schon einer der toughesten Anrufe, die ich in meinem Leben machen musste. Weil ich hatte echt ein schlechtes Gewissen, dass der extra rausfliegt nach Deutschland und ich dann am Ende doch da nicht hingehe, weil Michigan kam wirklich spät, es war, weiß ich noch, bei der Weihnachtsfeier von der Firma habe ich den Anruf bekommen.
Bei der Weihnachtsfeier von der Firma, Digga. Ja. Ich glaube, aus den ganzen Deutschen, die es bis jetzt in die NFL geschafft haben, bist du der Allerdeutscheste, Digga.
Ja, das ist ich weiß noch, wir waren in Rosenheim beim Brasilianer.
Oh, nice, Mann. Beim Brasilianer kam der Anruf.
Genau. Und dann kam Michigan und dann war es auch wieder so, bei Georgia Tech war schon alles set in stone, hat mein Visa schon alles gehabt, hätte ich early enrollee im Januar. Bei Michigan wäre es dann wieder erst im Juni, wo ich mir dachte, jetzt bei UConn hätte ich schon vor einem Jahr hingehen können. Jetzt kann ich early enrollee, warte ich jetzt wirklich nochmal 4-5 Monate oder 5-6 Monate fast sogar, aber war dann am Ende doch die Entscheidung, dass ich nach Michigan gehen wollte. War auch wirklich eine, wo ich ja einen Tag bis zum Tag davor nicht genau wusste, weil es ist oft immer so, keine Ahnung, es sind 4-5 Jahre, weiß nicht, ist halt eine schwere Entscheidung. Vor allem hat auch keine Erfahrung.
Dieses Recruiting ist nichts, was ich nochmal machen wollte. Also, oder ich mit meinem Wissen von heute könnte ich es sicherlich nochmal machen, aber wenn du da als Deutscher durch diesen Prozess durchgehst und du weißt nicht, wem du vertrauen kannst, auf wen du wirklich hören kannst, diese Coaches sind am Ende des Tages, wenn es um Recruiting geht, alle Autohändler. Die tun dir alle irgendwas verkaufen. 100%. So, das heißt, da durch was ist irgendwie wirklich Geschwätz und was ist wirklich der beste Spot für mich, durchzusehen, durchzuweaven, ist gar nicht so leicht, besonders wenn du erst, keine Ahnung, wie alt warst du zu der Zeit? 19, 18 Jahre alt?
Ja, und 20 schon dann.
20, ja. Ja gut, 20 trotzdem. Fall, das ist eine Entscheidung, wo du die nächsten 4-5 Jahre bist, was die Trajectory von deinem Leben übel beeinflussen kann, ist nicht leicht.
Was hat den Unterschied gemacht, dass du gesagt hast, ja, Michigan, let's last minute, ich gehe jetzt nach Michigan? Also das eine Detail, wo du sagst, war es Football eher oder, wie du sagst, das Akademische?
Also doch eher dann Football, einfach so, weil Michigan schon eine Schule ist, wo man wirklich historisch gesehen auch und so als erster Deutscher oder als erster Europäer nach Michigan. Einfach vom Coaching her, glaube ich, weil ich war halt auch noch ziemlich neu im Game. Und dann vielleicht von den besten Coaches und den besten Spielern zu lernen, hatte ich mir gedacht, guter dass dann Punkt, die Development, also das Development auch am besten sofort ist. Aber war auf jeden Fall nicht einfach, vor allem am Anfang. Ich weiß, bin dann am Ende sogar verspätet gekommen, weil es mit dem Visum nochmal Probleme gab. Und war dann wirklich in einem Camp, wo die Drills gesagt haben, jetzt Shed Peak, und ich wusste gar nicht, was das heißt. Ich musste mich mit meinem Coach, mit einem Assistant treffen, und der hat mir erklärt, wenn der jetzt diesen Drill sagt, was das genau ist. Also es war schon, die Language Barrier war schon da am Anfang auf jeden Fall.
Wie ist die Rechnung für dich aufgegangen? Ich meine, du bist dann Michigan gewesen, bist auch Michigan Graduate, glaube ich. Genau, also hast deinen Abschluss in Michigan gemacht. Bist dann ja aber für dein Senior Year nochmal an eine andere Uni gegangen, ne?
Genau, ja.
Das heißt, also weil ich hab meine Rechnung ähnlich gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich gehe dahin, wo die größte Schule ist, die größte Challenge, die besten Coaches, habe ich mir dabei erhofft, ja. Ich glaube, du hattest sicherlich ein bisschen bessere Coaches, als ich hatte am College. Weil ich halt gedacht habe, da ist vielleicht die größte Challenge, aber da ist auch der größte Sprung im Development für mich drin. Wie war das für dich in Michigan? Wie hast du dich da reingefunden? Was waren so die Schwierigkeiten? Wie hast du die überwunden oder wie sind dir da Probleme in die Quere gekommen?
Also ich war auf jeden Fall, ich meine, als ich da ein Freshman war, war Rashawn Gary und Chase Winovich.
Nice.
Die beiden auf meiner Position.
Mein Boy Chase, Digga. Ich war mit Chase in New England, Digga. Was ein Guy, Bro.
Ja.
Oh, es gibt keinen zweiten Chase Winovich auf dieser Welt, Digga.
Es war auch wieder typisch deutsch. Es war, Chase hat eine Abschiedsfeier gemacht. Ich glaube, vor Camp, so Cookout. 4 Uhr. Ich natürlich typisch deutsch, 3:55 da, er war noch am Duschen, Essen war noch gar nicht da und die anderen kamen alle erst um 5 Uhr, wo ich auch gemerkt habe, ich muss mich ein bisschen anpassen hier an die amerikanische Pünktlichkeit.
Ach du Scheiße.
Aber was war jetzt nochmal genau die...
Was waren so die Challenges, die du in deiner College-Zeit gelernt hast? Weil für mich war es halt ein großes Adjustment, einfach auf dem Level anzukommen, aber auch mit Coaches zu arbeiten, die noch nie einen internationalen Spieler hatten und die, glaube ich, nicht wirklich verstanden haben, was ich alles überhaupt noch lernen muss. Ja, die sind von einem Level an Football-Knowledge ausgegangen, das einfach, wo ich noch überhaupt nicht da war. Ja,
ja, also ich war auch, ich sag mal, hat Glück. Also im ersten Jahr war es wirklich noch ein, sag ich mal, wie in Deutsch sagt man, Urgestein, also Greg Madison, das war, ich weiß gar nicht, 65 Jahre alt, der war auch in Michigan schon für sehr lange Zeit und das war eher so ein Coach, der eher davon ausgegangen ist, dass man alles weiß und auch wenn du es nicht executest, wie man es executen soll, der dich dann auch ja, im Meeting
zusammen scheiße planiert.
Ja. Aber der ist dann actually nach meinem Freshman Year zu Ohio State gegangen, was auch eigentlich No-Go ist von einem Coach, der seit 10 Jahren in Michigan ist.
Habe ich dann auch, das ist der bittere Rivale. Ja.
Habe ich dann in Deutschland erfahren, wo ich zu Weihnachten zu Hause war, über Twitter.
Das war für dich doch wie ein Weihnachtsgeschenk. Du so, yes, Digga.
Ja, ich wusste halt nicht, was geht jetzt, aber ich hatte meine deutsche Karte drin und er hat mich versucht anzurufen, aber es ging nicht durch, weil ich meine deutsche Karte drin habe. Deswegen war das für mich so ein, was geht jetzt ab, so keiner hat mir was gesagt. Und der neue Coach war Coach Nua, der ist jetzt bei USC. Das war auf jeden Fall einer, der sich sehr viel Zeit mit mir genommen hat und auch wirklich mir alles erklärt hat, so was ist ein, weißt du, was ein Hinge-Block ist bei der O-Line oder einfach diese Language, die man im Football
sprechen muss
und auch verstehen muss. Nice. Und vor allem, dann kam ja auch noch Covid, das war dann auch noch so ein Ding, shit, wo er mir dann auch, sag ich mal, nochmal übers Zoom sozusagen viel erklären konnte.
Geht mal ganz kurz dein Covid-Jahr rein. Also Covid war für dich dein Sophomore-Jahr oder war es dein Junior-Jahr?
Junior-Jahr.
Junior-Jahr, also dein drittes Jahr, wo Covid sozusagen dazwischen kam. Ja. Wie hat Michigan das geregelt? Bist du in der Zeit dann in Deutschland geblieben? Warst du in den USA? Habt ihr gespielt in dem Jahr überhaupt? Weil nicht jeder hat ja überhaupt eine Season gehabt.
Ja, also nochmal, Sophomore-Jahr war bei mir, also Freshman-Jahr war so erstmal nur Scout-Team. So vom Lernen her war viel Scout-Team, Defense-Lernen. Sophomore war dann endlich mit der richtigen Defense, also richtigen Defense sozusagen im Training, wo ich dann auch gegen Notre Dame meinen ersten Einsatz hatte, wo meine Eltern auch beim ersten Spiel, das war ihr erstes Spiel, das war ganz cool, waren sie da.
Nice.
Das war auch Glück, das war eigentlich, hätte jemand anders reingehen sollen oder er hat es verpennt und ich war direkt mit meinem Coach gesagt,
hey, let's go.
That's how we do it, bro. Yeah. That's how we, wenn du schläfst, kommt ein Deutscher und nimmt deinen Job, bro. That's how we do it.
Stay ready, so you don't have to get ready. Let's go.
Und dann, genau nach der Woche leider, hatte ich eine Verletzung am Knöchel, wo ich dann raus war für die Season. Und dann, ja, war Junior hier. Dann haben sie gemeint, willst du vielleicht mal auch mehr die Tackle spielen? Da hätte ich dann nochmal ein bisschen mehr zunehmen müssen, was ich dann auch gemacht habe. Und Springball ist ja bei uns auch im College so gute Vorbereitung, wo man dann einen guten Springball hat, gute Chancen hat, auch in der Depth Chart fürs Fall Camp dann. Hatte ich auch einen guten Springball, wo ich mit den Einsern und Zweiern die Reps gemacht habe. Und dann Covid kam und da habe ich mir auch gedacht, gehe ich jetzt nach Deutschland oder nicht? Aber ich habe dann entschieden, lieber hier zu bleiben, was auch gut war am Ende, weil ich dann nicht mehr zurück hätte kommen können mit diesen ganzen Reise-Restrictions. Genau. Mhm. Und habe dann auch zu einem Kollegen gesagt, der hatte einen deutschen Schäferhund. Am Anfang hieß es so, ja, 2 Wochen habe ich ihm angeboten, ich kann auf deinen Hund aufpassen, weil der war aus Florida. Und dann war ich am Ende, weiß nicht, 2 Monate mit dem Hund am Hals, weil es Shutdown war. Und ich war auch der Einzige in Ann Arbor, alle sind nach Hause. Ich war der Einzige, es war wirklich eine Ghost Town in Michigan.
Ja, ja, krass, weil natürlich die ganzen anderen College-Kids sind nach Hause zu ihren Eltern etc. Ja. Der Einzige, der nicht nach Hause geht, ist der Deutsche, der dann alleine im Dorm lebt.
Ja, ich war, genau, es war auch Dorm und von einem Sophomore zum Junior Year sind wir dann raus aus den Dorms, wo ich dann das ganze Zeug von meinem Roommate auch noch mitpacken musste, weil der schon zu Hause war. Habe ich dann alles in einem Keller von einem Kumpel, der ein Haus hatte und habe dann auch Workouts gemacht mit einem Teamkollegen bei einem Spot, die so unter der Hand, mit Covid war ja immer so, aber die uns da die Möglichkeit gegeben haben, Workouts zu machen. Und mit Covid waren dann auch Meetings immer über Zoom. Die haben uns auch ein Workout-Programm gegeben, dass man so Home-Workouts machen kann, aber war auf jeden Fall eine crazy Zeit.
Habt ihr die Saison dann gespielt in dem Herbst?
Die Saison ursprünglich wurde sie erst gecancelt, aber dann haben viele Eltern von den Spielern eine Art Streik oder Protest gemacht, warum.
Die Eltern.
Und dann haben wir dann doch gespielt, aber ich glaube, es waren gar nicht alle Spiele.
So ein paar, so eine verkürzte Saison.
Nur Eltern waren im Stadion, also es war auch sehr, sehr ruhig im Stadion. Und da habe ich dann auch meinen ersten Sack gehabt, diese Saison.
Hey,
gegen Minnesota. Gegen Minnesota. Nice. Ich wusste auch, dass ich da, es gibt ja verschiedene Packages in der Defense und in einem war ich, in diesem Third Down Package, war ich sozusagen der D-Tackle. Und da war ich auf der 1 gestellt und ich weiß auch noch, da gibt es ja dann immer Pasta-Bar und alles im Hotel vorher und habe ich direkt danach im Zimmer alles wieder ausgekotzt, weil ich so nervös war, weil ich wusste, dass ich heute endlich mal rankomme. Es war das erste Spiel. Hab aber nur einen halben Sack bekommen, weil ich nicht so crazy gegangen bin in meiner Celebration, sondern der Linebacker.
Das ist die Nummer 1 Regel. Der Erste, der aufspringt und feiert, ist normalerweise der, der auf dem Statsheet danach den Sack bekommt.
Ja, ich hab mir in Special Teams dieses Jahr so einen Solo-Tackle geholt.
Mhm.
Ja, weil ich habe auch, es war so ein Pile-Tackle, genau. Aber ich bin der Erste, der nach oben gegangen ist. So,
genau, und dann, die Saison war eigentlich gut. War halt verkürzt und alles.
Aber ich würde gerne mal wissen, Julius, wann du selber vielleicht für dich realisiert hast, so hey, ich habe echt eigentlich Talent und ich bin gut und die NFL ist vielleicht echt eine Possibility. Wann ist das so auf den Schirm gekommen für dich?
Ja, wenn man dann wirklich so auch die Kumpels sieht, mit denen man also Freshman war, die dann wirklich auch zur NFL, manche sind ja, gehen ja früher, manche später, wenn dann so die ersten wirklich deklarieren für den Draft, wo man sich so denkt, okay, ich habe jetzt eigentlich auch die, wenn ich jetzt wirklich performe, habe ich auch die Chance und ist auch meine Zeit jetzt, dass ich auch ja in die NFL gehen kann. So.
Ja. Ich meine, du warst mit Chase Winovich, weiß ich, ist in die Liga gegangen aus dieser Michigan Defense, Josh Uche,
Rashawn Gary.
Sean Gary, Devin Bush, Josh Metellus.
Oh, Devin Bush war auch da, klar. First Round Big Linebacker.
Ihr hattet einiges. Was war deine beste Season in Michigan? Also als Team meine ich. Also was war so die beste, was ihr erreicht habt? Ich weiß nicht, ob ihr in der Zeit zu den Playoffs gegangen seid. Größtes Bowl Game oder bester Record?
Es war mein Senior Year, wo wir das erste Mal wieder Ohio State besiegt haben seit ungefähr 10, 12 Jahren, dann auch die Big Ten gewonnen haben und in den Playoffs, in den Semifinals leider verloren haben gegen Georgia Bulldogs. Das darauffolgende Jahr war auch eigentlich gleich. Auch wieder Ohio State in Ohio geschlagen, Big Ten gewonnen, aber auch wieder gegen TCU verloren, was vorher eigentlich jeder gedacht hätte, dass wir gewinnen müssen.
Das ist das Jahr, wo TCU richtig auf den Sack bekommen hat, ne, im Finale.
Genau, wo Georgia dann auch wieder Chicken Wings in der zweiten Halbzeit an der Sideline gegessen hat.
Ja. Aber einmal Shoutout Michigan, Alter, viermal jetzt hintereinander, Ohio State.
Und dann genau, wo ich in dem Jahr, wo ich zur neuen Uni, haben sie es dann endlich geschafft, wo sie dann alles gewonnen haben, wo man dann auch vier Ringe auf einmal bekommt. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich habe jetzt zwei Big Ten Ringe nie ein Bowl-Game gewonnen, weil die Semifinals gelten auch als Bowl-Game.
Das Bowl-Game, ja.
Aber zwei Big Ten-Ringe kann ich mir
nicht. Ey, Digga, das ist Conference-Championship-Ringe, sind immer noch das respektable Fuck. Das ist nicht einfach zu tun.
Ja.
Und da dabei zu sein, man, auf jeden Fall Respekt. Dann, also du brennst sehr erfolgreiche College-Zeit eigentlich. Also zwei Conference-Championships, es lässt sich sehen. Wie kam für dich die Entscheidung dann, deine restliche Eligibility nochmal zu einer anderen Uni zu nehmen?
Genau, bei Michigan war ich, sag ich mal, eher ein Rotationstyp und was mir dann auch noch viel geholfen hat, war, ich weiß gar nicht, ob es Junior oder Senior hier war einer von den Strength Coaches, hat zu den Special Teams Coach gesagt, er sollte mich doch mal aufs Kickoff oder Special Teams bringen, weil in der Offseason, wir haben oft immer Sprints gemacht mit diesen Catapults, wo dann auch gemessen wird die Zeit und ich war da immer wirklich oben mit dabei bei den Linebackern, die aber halt 30, 40 Pound weniger wiegen als ich und er meinte dann
crazy,
tu ihn doch mal auf Kickoff dazu und hat er dann auch gemacht und seitdem war ich dann auch Special Teams viel aktiv, Kickoff, Punt Return, Punt Kick-Off-Return auch ab und zu, aber es hat nicht so Bock gemacht, aber
Kick-Off-Return ist anders. Schlimmste, Mann.
Ja, und genau, dann in meinem Senior-Year, haben wir einen neuen DC bekommen und einen neuen D-Line-Coach Und bevor der Spring Bowl überhaupt losging, war ich Dritter auf der Depth Chart, wo ich auch jetzt, keine Ahnung, ein bisschen überrascht war, aber ich habe mir auch gedacht, andere Coaches haben halt andere Ansichten. Und da wollte ich dann eigentlich schon transferen. Und dann bin ich auch zu Coach Harbour hin und er meinte, warum jetzt, ist jetzt dein Senior hier, bist jetzt hier gewesen und alles. Und dann war ich wirklich in einem Raum mit Coach. Genau. Und dann war ich halt mit den Coaches, mit Head Coach, Coach Harbour, Head Strength Coach, meinem DC und meinem D-Line Coach im Office von Coach Harbour. Und die haben mich dann sozusagen überredet, doch noch zu bleiben. Weil mein D-Line-Coach meinte, ich wusste jetzt nicht, wenn ich jetzt, dass du jetzt transferen willst und wird schon irgendwie hinhauen. Und dann bin ich doch da geblieben und es hat dann doch nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Und bin deswegen dann im Jahr darauf ins Transferportal gegangen, wo der Head-Coach ein Coach war, der auch bei Michigan war, Coach Harbour's Assistant. Und der DC und mein Position-Coach war auch einer, der bei Michigan war, wo wir das erste Mal Big Ten Championship gewonnen haben.
Nice. Schau mal, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass du als Spieler für einen Coach spielst, der dich auch haben möchte.
Genau.
Ansonsten kommst du ganz schnell, besonders am College, in Fahrwasser, weil die Coaches machen ihre Entscheidungen. Das muss gar nicht mal persönlich was gegen dich sein, aber die machen ihre Entscheidungen für das Betterment von der Mannschaft und im Endeffekt ihrer Karriere.
Klar.
Du hast natürlich aber als College-Spieler, bei dir tickt die Uhr.
Genau.
Wenn du nicht aufs Feld kommst, wenn du nicht spielst, dann hast du keine Chance, besser zu werden wirklich und dich für die Liga zu empfehlen. Du musst spielen, auch wenn du noch nicht ganz ausgereift bist, auch wenn du noch ein bisschen roh bist, du brauchst einfach die Opportunity, auf dem Platz zu sein, weil du da am besten dann den meisten Fortschritt machst. Das heißt, ich glaube, du hast denen da ja wirklich nochmal eine Chance gegeben, dass du sagst, hey, oh, hier kommt ein neuer Coaching-Staff rein, der mich schon auf der 3 platziert, obwohl ich Senior bin. Ich probiere es nochmal über ein Frühjahr, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann irgendwann musst du die Reißleine ziehen und für dich die richtige Entscheidung treffen.
Genau, es war halt, wie du sagst, ist halt, ich habe es ihm auch nicht übel genommen, wenn er mich auf der 3 sitzt, der hat halt andere Ansichten, aber dann zu sagen, es wird schon irgendwie hingehen und dann sozusagen ein Jahr von mir zu verschwenden, was eigentlich das wichtigste Jahr ist, war halt dann
der ist also
nicht so geil.
Erzähl mal, wie läuft denn das ab mit diesen, weil das ist ja nach meiner Zeit, also zu meiner Zeit im College gab es Transfer Portal und sowas, gab es alles noch gar nicht. Wie genau läuft denn das ab? Also, wie kann man sich dieses Portal in Quote und Quote vorstellen? Ist das wirklich, also schreibst du einfach deinen Namen irgendwie in so eine Liste? Oder wie, ganz ehrlich, also das ist eine ernsthafte Frage für mich.
Ja.
Also, ich weiß tatsächlich nicht, wie das läuft.
Das ist so ein blaues Portal, wo du reingehst.
Genau, da springst du rein und dann spuckt sich jemand an der Tür aus.
Nee, ich wusste auch nicht genau, wie sowas ging. Also, man hat natürlich schon Teamkollegen gehabt, die sowas gemacht haben, weil man geht jetzt auch nicht zum Coach und fragt ihm, kannst du mir helfen, ins Portal zu gehen?
Klar.
Es geht halt von der Administration, von der Schule, wo man dann hingeht und der dann auch vertraulich mit dir spricht und das auch jetzt nicht einem Coach weitersagen kann, wenn man überlegt, ins Portal zu gehen und sagt, dann überlegst du, ob du es wirklich machen willst. Wenn du da einmal drin bist, sozusagen, dann kannst du, es ist schwer, wieder zurückzukommen und da muss man halt so ein Formular ausfüllen und unterschreiben und dann ist man am nächsten Tag in einem Transferportal.
Ach krass. Und haben andere Coaches oder andere Schulen dich da rekrutiert? Wusstest du vielleicht schon, ob da irgendwo Potenzial ist mit einer anderen Schule oder bist du einfach ins Portal rein auf gut Glück und einfach mal gucken, was passiert?
Ich muss gerade mal überlegen. Also es war auf jeden Fall, ich habe schon mit Coaches geredet, sodass ich reingehen werde, aber ich wusste auch selbst, wenn ich jetzt keinen Coach gehabt hätte, dass einfach bei Michigan den Coaches, die da gerade sind, die haben halt eine andere Ansicht von mir oder für andere Spieler. Also selbst wenn ich keinen gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, trotzdem rein.
War so ein bisschen so ein Ding, wo die fast so ein bisschen dein Vertrauen verloren hatten, einfach wegen dem Senior hier, was da einfach los war. Weil es ist halt oft so, die erzählen dir das Blaue vom Himmel, weißt du, und dann im Endeffekt ist es ich meine, es ist ein Selfish-Business. Wie gesagt, es ist ein Business und im Endeffekt machen die, was das Beste ist für sie. Und die erzählen dir viel, weißt du. Und ich habe das selber auch im eigenen Leib erlebt, wo die das Krasse, das war denn bei den Niners ist das passiert, wo du gesagt hast, hey, wir wollen dich hier, weil ich habe ja in der Offseason einmal fast mit den Bills gesigned und die gesagt, hey, komm zurück, ich verspreche dir, wir signen keinen anderen Linebacker und wir draften keinen. 2 Monate später draften Dre Greenlaw und signen 2 undrafted Free Agent Linebackers.
Ja. Alright,
cool.
Wow. Bad.
Yeah. Alright, I see how it is.
Man hört es immer so, dass es ein Business ist, aber da hat man es dann doch wirklich am eigenen Leib zu erfahren.
Ja.
Aber
also das Vertrauen war einfach weg und dann du so, ja, genau. Ich will hier auch einfach gar nicht mehr sein. Dann zu dem
also ich habe auf jeden Fall Coach Harbaugh angerufen und auch mit ihm dann nochmal one-on-one. Und er hat es dann auch verstanden und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Michigan hasse oder so, ist halt am Ende auch eine Business Decision von meiner Seite und
absolut.
Michigan war auch die beste Zeit, also ich bereue jetzt nichts mit den ganzen Connections und Freundschaften, die ich da gebildet habe und auch einfach die Football Skills, die ich gelernt habe.
Ja, und du bist ein Graduate, du bist ein Michigan Graduate. Zweifache Big Ten Championship, du hast Ohio State 2-mal geschlagen, sowas rechnen dir die Leute in so einer College Town immer hoch an. Wenn du die Rivalen schlägst, Digga, das ist ein Stein im Brett forever.
Ja, absolut.
Und ja, er hat auch gesagt, wenn du irgendwas brauchst, kannst du mich jederzeit anrufen, also es war jetzt kein böses Blut zwischen meinem Head Coach und mir oder auch Head Strength Coach sind für mich immer die Leute, mit denen bin ich echt am besten klargekommen, weil es so Leute sind, die eigentlich nur das Beste für dich wollen. Mit denen hängst du auch am meisten ab. Das wissen viele Leute gar nicht. Die ganze Offseason, die ganze Season, also die waren eigentlich auch so Leute, die man echt dann vermisst.
Auf jeden Fall.
Aber dann war es auch für mich, wo ich dann im Portal war, nicht mehr so wichtig, der Name von der Schule, wo ich jetzt als nächstes hingehe, wie es vielleicht am Anfang war, wo ich dann zu Michigan gegangen bin, wegen des Namens. Für mich war es halt dann wirklich wichtig, wohin zu gehen,
wo du spielst.
Wo Digga, das ist so ein krasser Punkt, Mann. Das ist wichtig, Alter. Es kommt dann wirklich mehr drauf an, auf Leute, wo du gewollt bist. Weißt du? Wie wichtig ist denn sowas, Alter? Ich liebe dieses Statement, dass du sagst, es kam nicht mehr auf den Namen drauf an, weil es wirklich darauf nicht ankommt. Ich bin zu Wyoming gegangen, weißt du, niemand kannte Wyoming davor, aber es kam einfach auf, ich hatte die guten Coaches, ich hatte und einfach diese right opportunity für mich persönlich.
Ja, das ist eine Sache, die ich, glaube ich, den jüngeren Kids mitgeben würde, die jetzt hinterherkommen. Es ist cool, wenn die richtige Situation für dich eine große Schule ist, also wenn die dich wirklich wollen, wenn es deine Situation ist, wenn du eine Chance hast, dich zu entwickeln und zu spielen auch wirklich. Genau. Aber am Ende des Tages würde ich eine, besonders wie es heute funktioniert mit dem Transfer Portal etc., würde ich immer eine Situation bevorzugen, wo du eine realistische Chance hast, Reps zu bekommen und zu spielen.
100%ig.
Weil du kannst danach immer noch für eine größere Schule empfehlen und das Transfer Portal hitten 2 Jahre später und du bist weg. Genau.
Also ich habe bei einer echt kleinen Schule gespielt, ne? Und ich war einer der besseren Spieler in einer kleinen Schule, also so all eyes on me, wenn ich zu einer größeren Schule gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich ein Average-Spieler gewesen und vielleicht so ein bisschen verloren gegangen im Team, weil da so viele Starspieler sind.
Ja, von daher und es ist so leicht verloren zu gehen, weil die auch jedes Jahr wieder reloaden.
Absolut.
Jedes Jahr, wir holen 4 Star, wir haben 5 Star, der jetzt hinterherkommt. Auf deiner Position, dann war es das für dich auf der Position.
Absolut, Mann.
Ich bin auch froh, dass ich so diese NIL-Zeit gerade so verpasst habe, weil ich war damals so ein 3-Star, was ich glaube, hätte ich da weniger Chancen, sag ich mal, bei Michigan nochmal reinzugehen und auch wirklich dieses Development zu bekommen. Also wenn ich jetzt Kinder hätte, ich glaube auch, dass ich denen eher sagen würde, geh lieber vielleicht an eine, Anführungszeichen, kleinere Schule, weil wenn du jetzt zu Michigan gehst, 3 Jahre dort bist, kein Tape hast, eventuell kicken die dich sozusagen raus, hast dann auch keinen Abschluss und dann hast du gar nichts. Dann gehst du ins Portal und keine Schule will dich wirklich haben, weil du auch kein Tape hast, versus wenn du zu einer kleineren Schule gehst, wo du Game Tape hast, wo du 3-4 Jahre bist, deinen Abschluss hast und dann als Graduate nochmal 1-2 Jahre an einer größeren Schule, also.
Dann ist es eine andere Situation. Ja klar, weil jetzt ist die Competition in dem Portal natürlich eine ganz andere. Ja. Wenn du jetzt ins Portal gehst, als jemand, der kein Tape hat, dann competest du aber mit Leuten, die Tape haben von kleineren Schulen, Leuten, die Tape haben bei größeren Schulen, die einfach eine andere Situation wollen oder einen anderen NIL-Deal, die mehr Kohle wollen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber das ist natürlich eine Veränderung in der Landschaft, die es eigentlich noch wichtiger macht, dass du wohin gehst, wo du spielst.
Ja, 100%ig. Aber erzähl mal, wie war das dann, als du ins Portal rein bist? wie war da die Resonanz von anderen Schulen?
Also ich hatte 3 Schulen sozusagen, wo ich gesagt habe, da gehe ich eventuell hin. Es war einmal USC, wo mein alter D-Line-Coach war.
Auch schön.
Der auch wieder D-Line-Coach dort war, der mich aber wirklich auch haben wollte, aber ja, der Head Coach war jetzt nicht so involved, wo ich mir dachte, das ist jetzt wieder eine relativ große Schule. Das war es, ja, mit Caleb Williams. Das ist jetzt wieder eine große Schule. Ist jetzt nicht, dass ich Angst habe vor Competition, aber es war jetzt wirklich mein letztes Jahr. Dann war es noch UMass, war der Coach Brown, der vorher bei Michigan der Defensive Coordinator war. Und Charlotte, wo der Head Coach vorher bei Michigan war und der Defensive Coordinator und Outside Linebackers Coach auch von Michigan war.
Digga, ich liebe es. Ja. Wie wichtig sind denn bitte Relationships, Alter, genau, im Football oder im Leben allgemein?
Ja, und da
Big time, ja.
Ja, waren die Relationships wichtig. Und genau, da bei Charlotte war es einfach wirklich so, wo ich das beste Gefühl hatte.
Nice.
Wusste auch, also ehrlich gesagt, vorher nicht. UNC Charlotte habe ich, sag ich mal, nicht wirklich vorher gehört. Man hört Chapel Hill, die, aber es war mir ehrlich gesagt auch nicht wichtig, wie groß. Ich wollte einfach nur.
Wie lief dann dein letztes Jahr?
War dann auch Starter. Hab dann leider im vierten, ich glaube, es war im dritten Spiel, habe ich das vierte Spiel noch gespielt, mein Schulterblatt gebrochen. Und das war dann.
Fuck.
Und das war dann wieder. Ja, waren nur 4 Spiele. Und ja, da war die Saison dann auch vorbei, leider. Und hab dann ja die Saison zugeschaut und hab dann mein Pro Day gemacht und halt gehofft, dass mir ein NFL-Team eine Chance gibt.
Erzähl mal ganz kurz Pro Day, weil ich glaube, die Nummern, die müssen ja irre sein, oder nicht?
Die, also in den Preps waren sie echt gut. Was leider mir welche gesagt haben, die waren nicht so gut im Combine. Ich will jetzt keine Unterstellung machen oder so, aber mir wurde gesagt, dass bei kleineren Schulen wie Charlotte, wenn ich da jetzt, sag ich mal, eine gute 40 laufe, dass die da oft eher noch später stoppen, weil wenn ich jetzt wirklich eine gute 40 laufe und...
Ach, die das, haben Handtime.
Genau. Und, ja, und das der Grund ist, wenn jetzt die Steelers mich einladen und der Scout hat mich bei einer 4.5 oder 4.6 getimed und ich dann in Trainingscamp hingehe und da auf einmal langsam bin, dann kriegen die einen auf den Deckel und die Leute sagen dann zu dem, du hast den bei einer 4.6 getimed. Wenn ich jetzt aber bei Michigan bei einer größeren Schule ist es nicht so unwahrscheinlich, dass da jemand vielleicht eine 4.6 läuft, deswegen sind die da eher genauer, deswegen war es leider auch ein Bummer, also mein Broadjump, da kann man nicht viel machen, also rumfuschen, das war eine 10.3, der erste war eine 10.5, aber er meinte, ich bin nicht übertreten, aber 10.3 war auch gut und bei den Position Drills wurde ich auch sehr gelobt, einfach durch meinen Effort, also dass ich wirklich bis zum Ende durchgesprintet bin und also ich war echt fast tot, wir waren nur zu zweit und die haben uns da echt durchgejagt, aber ich dachte mir, die Chance ist nur einmal da und ich glaube, bei dem Position Drill habe ich auch nochmal viel rausgeholt, einfach durch meine Athletik und auch einfach, keine Ahnung, die
Willenskraft. Krass, Mann.
Ja. Nice. Nur mal, um das einzuordnen, auch mit deinem Schulterblatt, ich habe ja auch meiner Rookie-Season mein Schulterblatt gebrochen. Bei mir war das damals so, es waren, glaube ich, ein paar Wochen, haben die abgewartet bis zur Surgery gemacht, dann 6 Wochen gar nichts, dann 6 Wochen Reha, aber Schlinge auch noch dran und dann hat die normale Reha erst angefangen. War das bei dir eine ähnliche Timeline? Weil das ist ja schon eine große Surgery, das ist eine große Recovery und dann für deinen Pro-Day wieder fit zu sein, der ja schon meistens irgendwie März ist oder sowas, ist auch eine schnelle Timeline, also eine schnelle Recovery.
Ich hatte Glück, sozusagen Glück im Unglück. Es war wirklich ein gerader Bruch, wo die Knochen noch aligned waren, wo ich keine Surgery brauchte, weil die wieder zusammengewachsen sind. Und ich habe dann auch alles gemacht, außer Bankdrücken. Aber also von der Recovery ging es. Das war halt schlimmste Schmerz überhaupt. Man kann nicht wirklich im Bett liegen und man muss aufrecht setzen. Also Schulter ist kein No-Joke. Aber Gott sei Dank bis jetzt nur eine OP gehabt, mein Sophomore hier, wo ich da ausgefallen bin an meinem rechten Knöchel. Aber sonst war alles Naturheilung. Ja.
Krass, Mann. Wie war die Resonanz nach deinem Pro Day? Weil du hast, was sind wir gelaufen? Sind wir in 4-6 Range? Oder
meine Coaches haben mich 4-7-2, aber die Times von den Scouts, die haben mich bei einer 4-8 getimed.
Aber was, 4-7? Oh. Das ist ja auch schon pervers für deine Size.
Ja, ich war.
Also, das ist ja, also Leute, das ist Elite Speed.
Ich war 285, glaube ich.
Oh mein Gott.
Gewogen. 280, 285.
Leute, ich will mal ganz kurz übersetzen. 285.
Marc, das ist ein, glaube
ich, weiß gar nicht, was es ist.
30 Pounds mehr als ich gewogen habe, als ich so im 4-8-Bereich war, Digga. Das ist wild.
130.
Mit so viel extra Weight bin ich in den Fünfern.
130. Ja. 130 Kilo.
125, 130 war ich da zu dem Zeitpunkt. Ich habe versucht, auch eher leichter zu sein, dass ich halt noch die Zeiten besser werden für den Pro Day.
Ah.
Aber ja, es war auch wieder so ein Moment, wo man 3 Monate, sag ich mal, trainiert und dann gefühlt 20 Minuten vorbei und das ganze Ding ist vorbei, so ungefähr.
Ja, du benutzt es nie wieder. Und du benutzt den L-Cone Drill nie wieder. Ja. Du machst den Pro Agility Shuttle nie wieder.
Es war auch so, man konnte irgendwie gar nicht glauben, dass es schon vorbei war. Und ja, die Zeiten waren ja also nicht so, wie ich sie mir erhofft habe, aber ich dachte mir, ändern kann ich jetzt auch nichts mehr. Es kommt, wie es kommt, und habe dann einfach gehofft, dass alles gut wird.
Hey, dann lass du mal ins nächste reingehen. Du hast dann, wie bist du dann?
In our Draft Day.
Drafting, ja. Wie ging es für dich weiter? Draft Day, Free Agency etc. Wie bist du dann bei der Mannschaft gelandet?
Also ich hatte glücklicherweise einen Agent, weil das war auch so ein Ding. Ich hatte vorher, bevor dieser Schulterverletzung, noch mehrere Agents, auch große oder größere. Aber wo man sich dann verletzt hat, dann waren auf einmal auch die Messages nicht mehr da. Aber es war ein Agent, der auch schon die ganze Zeit mich immer angeschrieben hat. Und auch Lorenz Metz kennt ihr wahrscheinlich, der hat den gleichen. Nice. Und noch ein anderer International, und mit denen habe ich dann auch geredet. Die meinten, ja, das ist also alles positiv mit dem, zu der Erfahrung. Und dann bin ich mit ihm gegangen und der hat dann sozusagen auch viel geregelt und mit Teams gesprochen. Und bei den Steelers war es wirklich so, dass der GM ihn angerufen hat, was er gesagt hat. Also wenn der GM bei sich meldet, ist schon ein sehr gutes Zeichen. Patriots waren auch interessiert, oder die Lions, das war der Assistant GM, die Panthers, Seahawks, da war der alte Special Teams Coach von Michigan und auch der alte DC Mike McDonald. Aber dann wusste ich sozusagen schon eher, dass es wahrscheinlich eher die Steelers oder eventuell die Lions. Also er meinte, es kommt auch immer darauf an, wer sich da meldet. Wenn es so ein Assistant Scout ist versus der GM, dann sind deine Chancen wahrscheinlich besser bei dem Team.
Ja, eine Sache, die New England lieben, sind fucking Outside Linebacker von Michigan, Bro.
Ja.
Die lieben Jungs, die bei Michigan gespielt haben. Das ist, ich glaube, das kommt von der Harbaugh Connection, dadurch, dass der das Programm sehr NFL-ähnlich, glaube ich, gestaltet hat immer, was für eine Defense da mäßig gespielt hat, das System. Aber die lieben Michigan Boys.
Michigan, ja. Ich weiß auch noch, auch so wieder so ein Full Circle, mein Freshman hier, beziehungsweise mein Sophomore, wo die Steelers den Devin Bush gedraftet haben, habe ich mir auch den ersten Pro Day angeschaut, aber muss dann zur Klasse gehen, und dann bin ich durch die Facility und Mike Tomlin kam mir auch entgegen, wo ich danach auch gedacht habe, war das jetzt Mike Tomlin? Er hat diese Kette, er hat ja immer seine Kette raus, habe ihn dann gegoogelt und dann war auch so, ja, das war gerade Mike Tomlin, so ein crazy Moment, dass ich jetzt so 5 Jahre später hier bei den Steelers bin. Ja.
Aber dann du wurdest gedraftet oder als undrafted?
Undrafted.
Undrafted danach. Mhm. Erste Tage bei den Steelers, wie war es, dein Eindruck einfach von der Stadt, von dem Franchise, Facility etc.?
Sehr, sehr positiv. Die haben auch wirklich jemanden angestellt, der sich also wirklich um die Rookies 24/7 kümmert, also sehr, sehr gut organisiert. War halt nochmal anders, also als College, so ist ja jetzt wirklich, du hast jetzt keine 4 Jahre Scholarship, so wusste ich nicht genau, so das Tempo, Rookie Camp ist halt nur mit Helmets, aber es war mir dann eigentlich auch egal, so vom Speed her, weil ich mir dachte, jetzt, keine Ahnung, jetzt, wenn mir mein Coach sagt, go, dann gehe ich auch, dann halte ich jetzt nicht zurück. War auf jeden Fall schon nervös und aufgeregt, dann auch so, ja, Vets, so wie TJ Watt zu sehen oder so, wenn da jetzt die Tür, wenn man zwischen der Tür läuft und er kommt mir entgegen, dann mache ich den hier so. Aber war auf jeden Fall gut. War Defense, habe ich mir auch erst gedacht, weil Michigan, keine Ahnung, man ist halt da 4 Jahre, irgendwie, wenn man es so Stück für Stück beibekommt, dann ist es nicht so schwer, aber jetzt ein komplett neues System, wusste ich auch nicht, wird es jetzt super kompliziert oder nicht, aber dadurch, dass Michigan auch ein NFL-Style-Defense in den letzten Jahren gehabt hat und die Steelers auch ähnlich, war es eigentlich vom Konzept her ziemlich ähnlich, halt nur andere Wörter und so, also es war auch, und die haben es auch bei dem Rookie-Minicamp gut aufgebaut, dass es nicht alles auf einmal ist, also die Basics und ja.
Schau mal, das ist das nächste Ding, was ich sagen würde, bei einer College-Auswahl, das wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Kommentare gehört habt von Bill Belichick, der ein College-Head-Coaching-Interview gemacht hat bei einer Schule.
North Carolina. UNC, Mann.
UNC und wurde direkt gefragt, so, hey, was ist los? So, gehst du College-Football-Coach? Und er hat gesagt, hold on. Wenn ich College-Football coachen würde, dann würde ich eben ein Programm aufbauen, wo du sagst, hey, mein Recruiting-Pitch ist, wenn du hier hinkommst, bereiten wir dich
ich
auf
mach dich NFL ready. 100
ja. Pro. Ja. Weil das ist wirklich was, wo ich eigentlich finde, dass die Colleges einen viel, viel besseren Job machen könnten, indem die Football so spielen, wie er in der NFL gespielt wird. Ja, am Ende des Tages, erzähl mir, was du willst, jeder am College, dein Ziel ist es, in die NFL zu kommen. Mhm. Aber viele College Coaches und College-Schulen spielen Systeme, die nur am College funktionieren können.
Mhm. Ja? Vor allem offensiv, würde ich sagen.
Vor allem offensiv. Du kannst es dir halt leicht machen am College. Du kannst versuchen, den Gegner zu verwirren. Du kannst mit Geschwindigkeit spielen, versuchen, den Gegner mit deiner Ausdauer zu schlagen. Oh, we're gonna hurry up, we're gonna go fast and we're gonna beat them in the third quarter by going fast. Das sind Sachen, die in der NFL nicht funktionieren. In der NFL musst du wirklich Football spielen. X's and O's. Was für eine Verteidigung spielen die, was für einen Angriff spielen die, etc. Ja, Mann, also es ist interessant, dass du es gesagt hast, dass diese Zeit bei Michigan dir da geholfen hat, dich darauf vorzubereiten.
Ich glaube auch, dass dadurch diese ganzen jungen Quarterbacks Schwierigkeiten haben.
Ja,
einfach die Änderung. Selbst jetzt diese, das ist ja jetzt eine neue Regel im College, dass man jetzt hier im Helm die Quarterbacks und die Linebacker jetzt durchs Helm, diese wie in der NFL, die das Play-Calling bekommen, was auch nochmal viele gesagt haben, was vor allem für Quarterbacks auch davor, wenn jetzt das Mikrofon ist, cuttet ja out irgendwie 10, 15 Sekunden vorher.
Genau.
Und im College war es halt so, dass davor die Coaches noch Adjustments machen konnten, wenn die Defense was anderes gemacht haben, aber jetzt durch das neue System dann Quarterbacks wirklich die Offense verstehen müssen und wenn die jetzt paar Sekunden vorher noch Änderungen machen und er nichts mehr vom Coach hören kann, dass er dann die eigenen Adjustments machen muss.
Mhm. Nee, ist ein super Punkt, Alter. Vor allem Quarterbacks, Mann. Ja. Da ist die Learning Curve nochmal so riesig, wenn die in die NFL reinkommen, weil oftmals dieses Spread-System, dieses Zone-Read-Spread, RPO-System, was einfach in der NFL auf Dauer nicht funktioniert. Also da ist, ganz ehrlich, Bill Belichick im College, ey, das wäre interessant, Mann. Ich denke, der könnte ein krasses Programm zusammenstellen. Einfach bei dem Pitch. Einfach nur, weil er Bill Belichick ist, ganz ehrlich.
Der war ja auch so einer, der so an so kleinen Colleges gegangen ist zum Scouten, habe ich mal gesehen.
Genau, ja. Das ist ja genau sein Rezept immer gewesen. Bro,
egal, was dieser Mann anfasst im Leben, er wird es auf jeden Fall auf einem hohen Niveau machen und krass detailliert. Mhm. Aber das Bild, Bill Belichick bei irgendwie Eltern zu Hause auf dem Sofa auf der Couch.
Recruiting Pitch. Hast du gesehen, Brady und Edelman haben darüber geredet. Und Brady hat ihn so, hey, no, I don't want you anyways.
You can come. I don't want you anyways. I mean, I really you can come if you want to. I mean, we'll figure out if you can play.
Right. Oh, man, it's too funny.
Okay, hey, Pittsburgh Steelers. Digga, bei
nimm uns mit in die Preseason, Alter.
Ja, lass ins Trainingslager reingehen. Mhm. Pittsburgh Steelers ist ja eine der Mannschaften, die auf jeden Fall ein funktionierendes Franchise, Franchise mit einer durchgehenden Vision. Wie measure ich das Ganze konstant, auch wenn es jetzt nicht jedes Jahr tief in die Playoffs geht, jedes Jahr Winning Seasons. Mhm. Mike Tomlin, glaube ich, noch nie eine Losing Season gehabt.
In seinen 18 Jahren, erst in seinem 18. Jahr, Digga, noch nie eine Losing Season gehabt.
Crazy. Und die Steelers spielen eine bestimmte Art und Weise Football. Du merkst, da ist ein roter Faden durch. Es gibt bestimmte Sachen, an die glauben. Und eine davon ist harte Defense spielen. ihr habt immer einen krassen Wide Receiver am Start. Ob jetzt von Antonio Brown to George Pickens oder sowas. Ja. Ihr habt immer irgendwie einen Guy, der am Ballen ist. Und ja, eine Verteidigung, die einfach für was steht. Also du in Steelers in der Defense zu stehen, bedeutet, glaube ich, ein bisschen was.
Let's break. Mhm. Aber das ist auch so repräsentativ für die City. Du weißt ja, Pittsburgh, das ist Steel Town, also Steel Town USA, das ist so Toughness, Hard Nose und das Team, ganz ehrlich, die Steelers repräsentieren ihre City. Und ich finde das so nice, dass so eine Working City, weißt du, so ein Blue Collar, so ein toughes Team. Ich finde das so nice, Alter. Ich habe in meiner Karriere zweimal gegen die Steelers gespielt und mein Coach jedes Mal Iceberg Game. Zu der Offense, es ist ein Iceberg Game. Das heißt, nach dem Spiel brauchst du den Iceberg, du musst in die Eistonne, weil die Jungs kommen und die hätten, aber richtig. Also mich als Defense-Spieler taugt das, Alter. Die Mentalität da draußen ist anders. Aber Julius, du bist in der Geschichte drin, du weißt, Alter, in dem Team. Erzähl und nimm uns einmal mit rein, einfach so die Mentalität, was diese Defense so krass macht.
Also auf jeden Fall, die hier, sagen sie immer, ist Blitzberg, weil sie halt vom Blitz nice. Her Und auf jeden Fall, mir wurde auch gesagt, das Camp, das ist einer der härtesten in der ganzen League. Summer Camp mit den Ravens. Ich glaube, die haben auch noch ein sehr hartes Camp. Aber Pittsburgh, also wirklich alle Tage, die man Pads haben kann, haben wir Pads an und Full Tackle. Scrimmage in der High School, One-on-Ones, gegen, wo wirklich die Starting Running Backs gegen die Starting Linebackers ineinander laufen. Also Kontakt war sehr hoch im Camp, auch vom Conditioning her. Er sagt immer, you gotta put your conditioning on display. Also wir mussten nicht wirklich immer sprinten, voll laufen. Und das war auch was, wo ich wirklich ernst genommen habe und auch echt zu jedem Ball gelaufen bin und dann auch in den Meetings wirklich von den Coaches gelobt wurde und alles.
Nice. Das ist ja auch dieser Hustle. Man. I love it. Genau. Das ist auch die deutsche Tugend, man. I love it.
Ja, und als Rookie hat man auch in OTAs jetzt vielleicht weniger Reps bekommen, aber im Camp dann wirklich, weil die Starter halt auch nicht so viel bekommen haben, weil die natürlich auch mehr gezahlt bekommen und die Chancen, sich zu verletzen, wollen sie minimieren. Also Klar. Ich habe da wirklich, wirklich gut Reps bekommen, was mir auch, sag ich mal, viel geholfen hat. Vor allem dann auch Coaching, nicht nur von meinem Position Coach, wenn du jetzt da TJ Watt, Alex Highsmith, Nick Herbig wirklich hast, die dich dann auch noch an der Seitenlinie coachen, hast du wirklich 3-4 Coaches auf einmal und auch Leute, nice. Die es selber machen und selber wissen, wie es geht.
Was ist denn dein Game? Ganz kurz, cool. Bist du Speed, also die haben dich auf End, ne? Bist du eher Rusher, bist du Physical, nimm uns da mal rein.
Also ich dachte erst, dass ich ein guter Speed-Typ bin, aber in der NFL habe ich das Gefühl, ist jeder ein Speed-Typ. Also bei den Get-Off-Drills, da sind schon, aber ich bin auch einer der, sag ich mal, schwereren auf meiner Position, also ich würde sagen, mein Coach schickt mir auch immer Clips von Practice, wenn ich wirklich so One-on-One gegen die Tight Ends oder einfach vom Block los. Also ich würde sagen, gerade ist eher noch mein Run-Game so, wo ich noch dominanter bin als in meinem Pass-Rush-Game.
Oh, nice. Okay. Also schon physical. Also du bist...
Ja.
Nice.
Und im Pass-Rush, ja, aber Pass-Rush hat mir auch wirklich sehr viel geholfen mit TJ einfach. Wir machen auch nach dem Training in der NFL, machen ja viele nochmal extra Work, wo man dann auch wirklich nochmal mehr noch lernen kann und mehr Reps bekommt. Und es hat mir dann halt auch in der Preseason geholfen. Digga, meine
du hast gesehen, wie er rasiert hat, ne? Für alle Leute, die es nicht wissen, drei Sacks. In wie vielen Spielen?
In drei, also das erste
In drei Spiel, Spielen.
Kein
drei für drei.
Ja. 3-for-3, genau.
Und dann genau, nimm uns mal ganz kurz, also erstmal einfach, was da abging, warum bist du so durchgedreht und dann, was genau passiert ist mit der Verletzung, was dann zu deiner Entlassung geführt hat.
Also das Camp war, bei in Pittsburgh ist so, die haben das traditionell in La Trobe, das ist so ein kleines College, so Catholic College, wo wir dann 2 Wochen wirklich auch in den Dorms sind, also Russell Wilson, jeder hat da sein Dorm-Room. Ist egal, welchen Status man hat. Da waren wir in La Trobe für 2 Wochen, wo es auch wirklich jeden Tag gefühlt 30 plus Grad waren. Ich würde sagen, das Schlimmste oder das, wo ich am nervösten war meine Rookie-Show.
Ja, was habt ihr gemacht? Sehr krass.
Also bei den Steelers müssen die Rookies zweimal, einmal eine Solo-Performance singen und dann nochmal als Gruppe, als Rookie-Gruppe am letzten Tag in Latrobe müssen wir eine Performance machen als Gruppe.
Ach, das ist das Schlimmste.
Und wir sind nach Draft-Order gegangen, also dadurch, dass ich undrafted war, war es umso schlimmer, weil ich jeden Tag gesehen habe, wie die anderen leiden mussten.
Scheiße.
Mein Spotify dieses Jahr, mein Number One Song war auch mein Rookie Song, weil ich echt jede Pause im Camp, im Cold Tub den Song versucht habe, die Lyrics zu lernen.
Nice.
Weil die Lyrics, ja, ich bin nicht so gut mit Lyrics lernen.
Krass, Mann. Ja, ja, bei mir war dasselbe, Mann. Ich weiß, bei uns war es damals bei den Cowboys, bei mir war, dass du eben nicht wusstest, wer drankommt.
Genau,
also war jeden nicht. Abend war nervendaufreibend. Oh, ja. Jeden Abend im Team-Meeting, so bin ich heute dran, bin ich. Und alle Leute, du siehst die ganzen Rookies den ganzen Tag, sind an ihrem Phone, am Texten lernen. Und statt dass sie in ihrem Playbook sind, weißt du, stresst du über diese Rookie-Performance.
Ja.
Weißt, was ja eigentlich voll kontraproduktiv ist. Ey.
Ja, ich habe dann Buy Her a Drink bei T-Pain. Weiß nicht, ob
okay, nice.
Oh shit.
Hast du Applaus bekommen oder haben sie dich gebucht?
Ja, ich hab Standing Ovation bekommen. Also
nice, hab, let's go.
Und dann die Rookie-Performance an sich haben wir so Leute imitiert. Wir haben einen neuen Strength Coach. Einer hat den Strength Coach imitiert und ich war George Pickens. Ich weiß nicht, ob ihr das Draft-Bild von ihm kennt. Wo er die Scheiß-D-Mask hat, Jogginganzug und dann mit seinem Nacken so nach vorne. Es ist ein legendäres Bild bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Das war eigentlich meine Hauptrolle. Das war ganz entspannt. Genau, und dann hatten wir unser erstes Preseason-Game und dann war das Training hier in der Facility. Und ja, das erste Preseason-Game, muss gerade überlegen, das war gegen die Texans, genau. Das war cool, waren alles Home Games, was auch ganz entspannt war, mussten nirgendwo hin.
Nice.
Das war auf jeden Fall, habe ich auch viel Reps bekommen gegen die.
Also Bild. Sogar im ersten schon.
Genau, ja,
im ersten. Krass. Wo warst du da in der Rotation, also Depth Chart mäßig?
Da jetzt bei dem Spiel, glaube ich, habe ich sogar gestartet, also in dem Spiel, was jetzt nicht
ach, die Gapschat okay, ist.
Ja, in dem zweiten Spiel sollte ich erst zweite Halbzeit spielen, aber mir wurde dann in den Warm-Ups gesagt, dass ich wieder starte in dem Spiel. Und krass, dann habe ich Mann. Da auch wieder angefangen. Das waren die Bills, mit denen hatten wir auch ein Joint Practice für zwei Tage.
Mhm.
Da hatte ich dann auch meinen ersten Sack kurz vor Schluss. Ich auch erst gedacht habe, den kriege ich nicht mehr, aber habe dann meinen Arm irgendwie noch drum bekommen. Und dann gegen die Lions habe ich auch nochmal gespielt, habe dann da auch noch zwei Sacks gemacht. Das war auswärts. Es war nicht so weit weg, deswegen hat es irgendwie angefüllt. Da waren meine Eltern waren auch da beim ersten Sack im zweiten Preseason-Spiel und mein Papa war auch noch da in Detroit, das sind nur 4 Stunden von hier.
Nice.
Ja. Und da habe ich dann noch 2 Sacks und wollte noch einen dritten. Ist man dann so warm gelaufen und will dann noch mehr und mehr. Und dann habe ich leider im 4. Quarter, war eine Non-Contact-Injury, wollte ich einfach vom Block los und habe dann irgendwas im Knie gemerkt. War nur noch ungefähr 10 Minuten übrig und dann war es leider vorbei. Ich weiß nicht, ob es der Turf war, weil wir waren eigentlich die ganze Zeit Naturrasen und kann sein, dass es das war, aber ja.
Erzähl, was war genau die Diagnose?
War bei meinem PCL.
Okay, aber, was Seitenband ist, korrekt? Oder ist es das Hinterband?
Das ist das Hinterband.
Genau, okay.
Ja.
Marki Rissen oder was?
Genau, es war bei den Kreuzbändern, aber keine OP notwendig. Hab dann halt Physio gemacht. Dadurch, dass es keine Season-Ending-Injury war, war ich auch wieder froh, dass ich einen Agent hatte, weil es wieder so viele Sachen war, die ich nicht wusste. Aber dadurch, dass es anscheinend gibt's kann man zu einem Injury Reserve Ready to Return List, wo man 2 Leute draufschicken kann. Aber wenn man darauf ist, wenn man dann wieder zurückkommt, ist man dann automatisch im aktiven Kader. Was sie bei mir gesagt haben, Also ich glaube, die Chancen, wenn ich gesund gewesen wäre, wären, meinten sie, ganz ziemlich gut gewesen, dass ich zumindest Week 1 aktiver Kader gespielt haben konnte.
Digga,
ja.
Du hast zerstört, Mann.
Weil wir auch Verletzungen hatten auf der Position.
Ja.
Und dann, wo ich dann auch verletzt war, ich glaube Week 3 oder so, waren es wirklich, waren wir so viele verletzt, wo die Tackle Outside Linebacker gespielt hat, wo ich mir auch gedacht hätte, wenn ich jetzt gesund gewesen wäre, hätte ich vielleicht nochmal eine Chance bekommen.
Ach krass, Mann. Ich hatte das gar nicht realisiert. Also du warst technisch gesehen diese ganze Zeit jetzt, du warst noch Teil vom Team.
Nee, das war halt dadurch, dass es keine Season-Ending war, aber ich auch nicht auf diese Injury Reserve ready to return, weil sie dann gesagt haben,
ach so,
du bist jetzt Rookie und
noch nicht Starter gesetzt.
Noch nicht, genau, so gut, dass wir jetzt dich dann automatisch, wenn du wieder da bist, 3 Wochen im Aktiven schicken. Können wir ein Injury Settlement mit dir machen.
Okay.
Was heißt, man geht zum Doktor, der sagt, das dauert 6 Wochen. Mhm. Man kann sich eine Zweitmeinung einholen, haben wir gemacht. Der hat gesagt, 8 Wochen.
8 Wochen.
Genau. Und da einigt man sich dann, mein Agent meint, je mehr, desto besser, weil es ist dann 8 Wochen garantiertes Geld.
Und das ist aktives Geld oder ist das Practice Squad Geld?
Ich dachte, er ist Practice Squad und als ich zurückkam, war das auf einmal viel weniger. Also es war dann, ich weiß gar nicht, ob es genau aktives war oder ein bisschen weniger, aber es war...
Es war wahrscheinlich ein Split. Normalerweise ist da so ein Split im Contract, genau, dass es so 60% von deinem Active ist.
Genau,
auf jeden Fall mehr wie Practice Squad.
Ja. Es war eine Woche Preseason und dann 7 Wochen In-Season-Game-Checks sozusagen.
Nice.
Und dann ist halt die Regel von der NFLPA, dass man, wenn man nach dieser Injury Settlement, wenn man zum selben Team will, muss man noch 3 Wochen warten. Das ist halt um zu vermeiden, dass sie ein kürzeres Injury Settlement machen und nicht sozusagen zurückrushen, dass du noch mit 3 Wochen wirklich voll recovern kannst. Aber ich könnte jederzeit von einem anderen Team gesigned werden, genau. Und die meinten auch, als ich das Injury Settlement mit denen gemacht habe, dass ich deren Erwartungen übertroffen habe und die mich wirklich dann auch zurückhaben wollen. Und war zumindest gut zu hören, aber ich wusste auch nicht genau.
10 Wochen sind eine lange Zeit, wenn du 10 Wochen nicht weißt, was als nächstes passiert.
Ich dachte nur an Kirk Cousins, der wurde gerade gesigned zu den Falcons und dann signen die einen Quarterback als ersten Pick, wo ich mir auch dachte, der hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass die einen Quarterback holen. Deswegen dachte ich mir auch NFL oder allgemein im Football, Ende nur ein Business, genau. Man weiß nie, was passiert.
Was hast du jetzt dann über die letzten Wochen, also von deiner Injury Settlement, bis du wieder gesigned wurdest? Wie sah die Zeit aus? Also wo hast du dann Rehab gemacht und alles?
Ja, die haben mir halt gesagt, dadurch, dass sie mich wieder haben wollen, dass ich möglichst am besten nah irgendwo meine Rehab machen soll, entweder Pittsburgh oder ich bin dann zurück nach Michigan gegangen, zu Ann Arbor, was 4 Stunden Autofahrt ist, weil dort meine Freundin auch ist, die dann auch zur Uni geht, zur Grad School und ein Aiden Hutchinson, der war ja mit mir in derselben Klasse im College, wir sind eigentlich beste Freunde, mit dem ich da auch da hatte ich halt mehr Netzwerke als jetzt hier in Pittsburgh, meine Physio die ganze Zeit zu machen und dann sozusagen isolated zu sein, deswegen bin ich nach Michigan gegangen und dadurch, dass ich mich im Football verletzt habe, zahlen auch sozusagen die Steelers für die Reha.
Für die Reha.
Ich könnte auch nach Kalifornien gehen, wenn ich will. Aber in Michigan habe ich einen guten Platz gehabt, wo ich auch in der Preseason mich vorbereitet habe. Die haben einen guten Physio gehabt und habe dann da meine Physio gemacht.
Nice. Und dann, wann kam der Call von den Steelers, dass es wieder zurückgeht?
Am ersten Tag, wo mich andere Teams signen könnten, hat mich der GM angerufen und wollte nur sicher gehen, dass ich weiß, dass sie mich signen wollen nach dieser 3 Wochen Pause. Sie können es halt nur noch nicht machen. Deswegen waren auch andere Teams da interessiert. Nur, keine Ahnung, Steelers waren echt von der Defense her, taugt es mir wirklich viel und Coaches und alles. Und das war auch so, ich bin da zwar irgendwie trotzdem noch bisschen emotional, obwohl es in der NFL Hard Cut ist, aber die haben mir irgendwie so meine erste Chance gegeben und an mich geglaubt und bis jetzt wirklich auch alle ihr Wort gehalten mit dem, was sie gesagt haben und ich wollte mir da jetzt auch nicht irgendwie was, sag ich mal, verbauen. Nur, dass ich jemanden.
Ja, ich meine, hey, nur. Ja, nur weil es Business ist, heißt es ja nicht, dass du dich trotzdem nicht auch korrekt verhalten kannst. Ja? Manche Leute machen Business, aber eben auf eine korrekte Art und Weise. Steelers haben Business gemacht, haben das Settlement mit dir gemacht, aber haben klar kommuniziert, gesagt, hey, wir wollen dich wieder zurückholen und am Ende stehen sie hier zu ihrem Wort. Das heißt, es ist, glaube ich, ein Credit an dich, ein Credit aber auch an das Franchise und wie dort eben Business gemacht wird.
Das hat mein Agent auch gesagt gehabt bei dem Injury Settlement, wo die gesagt haben, 6 Wochen, unser Doktor hat 8 gesagt, hat er auch gesagt, wenn ihr jetzt wirklich den Julius so gern habt, dann gebt ihm doch die 8 Wochen. Da hat er nochmal extra garantiertes Geld sozusagen und das haben sie auch sofort gemacht. Also es war auch, sag ich mal, kooperativ von beiden Seiten.
Ja, man hat gemerkt, dass die, und ist auch ein bisschen auch so ein Ding, dass sie mit dir planen, also dass sie dich gerne für die Zukunft haben. Die wollen jetzt die Relationship mit dir nicht jetzt verbrennen, um dich irgendwie zurückzurushen, sondern die sagen, hey, ja gut, dann sind es halt 2 Wochen mehr. Damit steigt und fällt unsere Season nicht, aber so haben wir vielleicht einen Spieler für die nächsten Jahre hier, von dem wir wirklich erwarten, dass er ein Contributor wird.
Ja. Wie läuft das Practice jetzt? Die letzten mittlerweile 3 Wochen bist du jetzt zurück?
Jetzt fängt 3. Woche gerade an, ja.
Dritte Woche, okay.
Genau. Auf jeden Fall wurde mir gleich gesagt, so von den Tight Ends, sag jetzt nicht welche Namen, aber haben gesagt nur,
chill mal,
Digga. Slow the fuck down, Digga. Slow the
fuck down. Hey, it's week 14, bro.
Ja, genau. Ja, haben wir gesagt, ist kein Training Camp mehr. Wir haben es jetzt mit den Outside Linebackern ein gutes Tempo rausgefunden. Haben sie mir nur gesagt, vorm Training. Deswegen, ja, habe ich da halt erstmal geschaut, so vom Tempo her. Es war jetzt auch für mich mein erstes In-Season-Game oder Practice, wie das so abläuft. Und auch vom Knie her, ich meine, ich habe zwar Physio gemacht, aber wirklich dann von Physio-Übungen wirklich rüber auch aktiv aufs Feld und eventuell 300-Pound O-Lineman zu pushen, was jetzt nicht so im Training nicht mehr so ist jetzt im In-Season-Practice, aber trotzdem einfach auch mental vom Kopf her dem Knie wieder vertrauen zu können, war schon gut, dass jetzt das Tempo, sag ich mal, nicht mehr so ist wie im Trainingscamp.
Ey, Mann, ist doch für dich jetzt eigentlich die perfekte Situation, Mann, als Rookie, du bist wieder in der Mannschaft, du machst Football, du sammelst weiter Erfahrung, sammelst weiter Tape, gleichzeitig hast du eine Chance, dass du dich wirklich erholst und nächstes Jahr wirklich voll angreifen kannst auf eine Starting Role und man weiß nie, falls es eine Opportunity gibt, falls sich irgendwie die Sterne verschieben und es ein Alignment gibt, wo du reinkommst, sehen wir dich vielleicht sogar noch am Spielen dieses Jahr. Man weiß ja nie in der Liga. Ja. Aber Digga, freut mich für dich. Danke. Das ist eine richtig coole Story und zu sehen, jetzt mal deine Story zu hören, wirklich von Anfang zum Ende, wo das Ganze angefangen hat, von, was hast du gesagt, Industriemechanik zu Steel City in Pittsburgh, Mann, das ist auf jeden Fall Respekt. So viele Höhen und Tiefen, verschiedene Situationen, die du navigieren musstest, mal mit dem Recruiting, die Situation in Michigan, jetzt diese Verletzung hier in deinem ersten Jahr ist sicherlich nicht leicht, Mann, aber ich glaube, du hast noch eine hell of a NFL-Career vor dir und ich bin auf jeden Fall gespannt, das Ganze zu sehen.
Danke,
Absolut, ja, komm mal, Alter. Well said, Alter. Ich kann mich dem nur anschließen, Alter. Julius, danke dir so vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Mega interessante Story, Alter. Insight, die wir beide nicht kannten und einfach das zu sehen und einfach die Höhen und Tiefen und die Adversity, die du durchgegangen bist und dass du da auf der anderen Seite stärker rausbekommen bist. Riesen Respekt dafür und Alter, wir sind auf jeden Fall excited to watch, Alter. Ich denke, das ist das erste Beginning, Alter.
Danke,
das ist auf jeden Fall bright future, Harry.
Ja, Mann. Und alle deutschen NFL-Fans, Digga, ich kann es euch nur sagen, es ist das erste Mal, dass ich mit Julius irgendwie ein bisschen länger quatsche. Hammer Guy. Wir hatten eine gute Zeit hier im Podcast. Die Zeit ist vorbeigeflogen. Wir sind schon fast eine Stunde 30.
Wir sind auf jeden Fall ein bisschen drüber.
Ein bisschen drüber. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, Digga. Schaut euch die Steelers Games an. Fiebert mit dem Junge mit, Mann. Das ist eine krasse Erfahrung, die du hier gerade machen kannst.
Danke.
Wrap it up, man.
Wrap it up. Okay, Stunde 30. Leute, Folge 36, danke fürs Einschalten, wie jede Woche. Ich hoffe, euch macht das Ganze genauso viel Spaß wie uns. Und wir hören uns nächstes Mal bei Game Changers. Bis dahin. Peace.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao.